holte Dani Iri zu sich ins Bett. Zum ersten Mal seit der Nacht auf dem Schiff. Doch als sie erbebte und die Finger in das dichte Haar der Zofe krallte, stellte sie sich vor, Drogo halte sie in den Armen. Doch irgendwie verwandelte sich sein Gesicht in das von Dario. »Wenn ich Dario will, brauche ich nur zu rufen.« Sie lag da, die Beine mit Iris verschlungen. Seine Augen sahen heute beinahe violett aus. Danis Träume waren düster in dieser Nacht. Dreimal erwachte sie aus Albträumen, an die sie sich nur halb erinnern konnte. Nach dem dritten war sie zu unruhig, um erneut einzuschlafen. Das Mondlicht fiel durch die schrägen Fenster und tauchte den Marmorboden in Silber. Eine kühle Brise wehte durch die offenen Terrassentüren hinein. Iri schlief fest neben ihr. Eine dunkelbraune Brustwarze lugte aus dem seidenen Nachtgewand hervor. Einen Augenblick lang geriet Dani in Versuchung. Doch es war Drogo, nach dem sie sich sehnte. Oder vielleicht Dario? Nicht Iri. Die Zofe war lieblich und geschickt. Nichtsdestotrotz schmeckten ihre Küsse nach Pflichterfüllung. Sie erhob sich und ließ Iri im Mondlicht schlafen. Jiki und Missandei lagen in ihren Betten. Dani zog sich einen Morgenmantel über und schlich barfuß hinaus auf die Terrasse. Die Luft war kühl, doch es gefiel ihr, wie sich das Gras zwischen ihren Zehen anfühlte und wie die Blätter miteinander tuschelten. Kleine Wellen jagten einander über das Wasser des Badebeckens und ließen das Spiegelbild des Mondes tanzen und schimmern. Sie lehnte sich auf die niedrige Ziegelbrüstung und schaute auf die Stadt hinunter. Mireille schlief ebenfalls. »Es träumt vielleicht von besseren Zeiten.« Die Nacht bedeckte die Straßen mit einer schwarzen Decke und verbarg die Leichen und die grauen Ratten, die aus den Kanälen kamen und an den Toten nagten, verbarg die Fliegenschwärme. Ferne Fackeln glimmten rot und gelb, wo die Wachen ihre Runden drehten, und hier und dort sah sie das schwache Glühen von Laternen, das sich durch eine Gasse bewegte. Womöglich gehörte eine davon Ser Jorah, der sein Pferd langsam zum Tor führte. »Lebt wohl, alter Bär. Lebt wohl, Verräter.« Sie war Daenerys Stormborn, die Unverbrannte, Khaleesi und Königin, Mutter der Drachen, Sprengerin der Ketten, und es gab auf der ganzen Welt niemanden, dem sie vertrauen konnte. »Euer Gnaden?« Missandei stand in ihrem Schlafgewand und Holzsandal neben ihr. »Ich bin aufgewacht und habe gesehen, dass ihr verschwunden wart. Habt ihr gut geschlafen? Was schaut ihr euch da an?«
»Meine Stadt«, antwortete Dani. »Ich habe nach einem Haus mit einer roten Tür gesucht. Aber bei Nacht sind alle Türen schwarz.«
»Eine roten Tür?« fragte Missandei verwirrt. »Was für ein Haus ist das?«
»Gar keins. Es spielt keine Rolle.«
Dani nahm das jüngere Mädchen bei der Hand. »Lügt mich niemals an, Missandei. Verrate mich nie.«
»Das werde ich bestimmt nicht tun«, versprach Missandei.
»Schaut, der Morgen graut.«
Der Himmel hatte vom Horizont bis zum Zenit ein Kobaltblau angenommen, und hinter den niedrigen Hügeln im Osten zeichnete sich eine blassgoldene und rosafarbene Glut ab. Dani hielt Missandeis Hand, während sie den Sonnenaufgang betrachteten. All die grauen Ziegel wurden rot, gelb, blau, grün und orange. Der scharlachrote Sand der Kampfarenen verwandelte sich vor ihren Augen in blutende Wunden. An einer anderen Stelle leuchtete die goldene Kuppel des Tempels der Grazien, und bronzene Sterne blinkten auf den Mauern, wo das Licht der aufsteigenden Sonne die Stacheln auf den Helmen der Unberührten traf. Auf der Terrasse rührten sich schwerfällig ein paar Fliegen. Ein Vogel in dem Dattelpflaumenbaum begann zu zwitschern, dann gesellten sich zwei weitere hinzu. Dani legte den Kopf schief und lauschte dem Lied. Doch es dauerte nicht lange, bis die Geräusche der erwachenden Stadt ihren Chor übertönten.
»Die Geräusche meiner Stadt.«
An diesem Morgen rief sie ihre Hauptleute und Kommandanten in den Garten, anstatt sie im Audienzsaal zu versammeln. Aegon der Eroberer hat Feuer und Blut nach Westeros gebracht, aber später schenkte er dem Land Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Alles, was ich der Sklavenbucht gebracht habe, waren Tod und Zerstörung. Ich war eher ein Karl als eine Königin, ein Karl, der zermalmte und plünderte und schließlich weiterzog.
»Es gibt hier nichts, wofür es sich zu bleiben lohnt«, erwiderte der braune Ben Plum.
»Euer Gnaden, die Sklavenhändler haben ihr Schicksal selbst zu verantworten«, sagte Dario Naharis.
»Ihr habt auch Freiheit gebracht«, hielt die Missandei entgegen.
»Die Freiheit zu verhungern?« fragte Dani scharf. »Die Freiheit zu sterben? Bin ich ein Drache oder eine Harpie?
Bin ich wahnsinnig? Trage ich den Makel in mir?«
»Ein Drache«, antwortete Ser Barristan überzeugt. »Meereen ist nicht Westeros, euer Gnaden.«
»Aber wie kann ich die sieben Königslande regieren, wenn ich nicht einmal eine einzelne Stadt beherrschen kann?«
Darauf wusste auch er keine Antwort. Dani wandte sich von ihnen ab und ließ den Blick erneut über die Stadt schweifen.
»Meine Kinder brauchen Zeit, sich von ihren Wunden zu erholen und zu lernen. Meine Drachen brauchen Zeit, um zu wachsen und ihre Schwingen zu erproben, und ich ebenfalls. Deshalb werde ich diese Stadt nicht den gleichen Weg gehen lassen wie Astapor. Ich werde nicht zulassen, dass die Harpyie von Yunkai jene in Ketten legt, die ich gerade befreit habe.«
Sie drehte sich um und blickte einem nach dem anderen ins Gesicht.
»Ich werde nicht weitermarschieren.«
»Was werdet ihr stattdessen tun, Khaleesi?« fragte Rakaro.
»Bleiben«, sagte sie, »herrschen und eine Königin sein.«